Wir sind noch beschäftigt mit dem Herrn Jesus. Offenbarung 1 bis 1. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, wie er sich offenbart. Wir haben von seinem Gewand gehört, seine Haare, seine Augen. Nun sind wir beim 15. Vers. Und seine Füße gleich wie Messing, das im Ofen glüht. Seine Füße gleich wie Messing, das im Ofen glüht, glüht. Was bedeutet das? Die Könige in uralten Zeiten saßen auf einem Thron, der hoch und erhaben war. Und das Volk war da unten. Und das symbolisierte, dass sie unter seinen Füßen waren. Zu seinen Füßen. Dass er regierte, dass er herrschte. Und wir lesen ja, dass der Herr bald den Satan unter unsere Füße zertreten wird. Nun waren seine Füße, die von seinem Königtum reden, die glühten wie Messing im Ofen. Blutrot, glühend rot. Worauf bezieht sich das? Das bezieht sich ohne Zweifel auf Gericht gegen die Sünde und die Sünder in der Gemeinde Gottes. Das hat der Apostel gut kapiert. Johannes, der fiel zu Boden wie ein Tote. Das sieht man, die göttliche Autorität in Jesus Christus. Wir haben uns die Frage gestellt, wenn von Jesus die Rede ist, was für ein Bild hast du von ihm? Bei einigen ist der liebe Heiland nur wie eine Puppe in den Händen eines kleinen Mädchens, die spielt mit der Puppe, bis sie müde ist. Und dann legt sie das Kind schlafen und sie spielt weiter. Und dann, wenn sie mit ihrer Puppe spielen will, kommt sie wieder zurück und ist die Mutter des Kindes. Leider ist bei manchen Erwachsenen der Herr Jesus nicht mehr als die Puppe für das Kind. Heute sagte der Mitarbeiter, der zurückgekommen ist nach Sisabantu vom Norden, von der neuen Missionsstation, sagte, ich konnte nicht anders. Ich habe den Menschen von Jesus gesagt. Er hat neulich mit seiner Frau gesprochen. Seine Frau sagte, Mensch, warte nicht auf die Missionare. Greife ein, sage ihnen von Gott. Seine Frau ist eine kluge Frau. Die hat ihr Doktor in Mathematik. Die hat auch einen Weltpreis bekommen, als sie ihren Doktor machte. Eine liebe Burenfrau. Die sagte mir, Erlo, weißt du, ich habe euch 10 Jahre genau beobachtet. 10 Jahre lang. 10 Jahre. Dann ist dies, was man aufsetzt, eine Maske, was ist das auf Deutsch? Maske. Ist die von meinem Gesicht gefallen. Sie sagt, verzeih mir, Elo, dass es 10 Jahre gedauert hat. Bei einigen dauert es länge. Der Herr Jesus hat gesagt, bei denen, wo es schnell aufkommt, da vergeht es auch wieder schnell. Aber auf guten Boden geht es tief und dann kann es Zeit nehmen. Werde nicht ärgerlich und verdrießlich, wenn einer sich nicht gleich bekehrt und sich zu dir bekennt. Das werden wir oft, die Besten. Sie sagt, 10 Jahre lang habe ich euch beobachtet, im Haus, aus dem Haus. Ihr Sohn kam zu ihnen mal und sagt, darf ich nach Sisaban tun? Ich will dort bleiben, dort in die Schule gehen. Sie dachten, Kind, was willst du dort? Und er kam. Und dann sagte die Schwester, ich will auch hin. Die Großeltern sagte, was ist mit euch los, Kinder? Wollt ihr die Verantwortung nicht mehr haben über eure Kinder und schickt die weg? Die wollten nicht mal, aber Gott sei Dank, die Kinder kapierten vor den Eltern. Es kapierten, worum es ginge. Aber jetzt sind die Eltern auch dort. Und als er weinte über die Not, da sagt sie, sag doch den Menschen vom Herrn. Neulich sagte sie, weißt du, ich habe mit einem gesprochen und ich war nach dem ärgerlich, dass die Person sich nicht bekehrt. Doch ganz klar auf der Hand, es gibt keinen anderen Weg. Aber die Person wollte nicht. Und dann ist sie weg und dann hat der Herr Jesus gesagt, du, sag mal, wie lange hat es dir genommen? Oh, 10 Jahre her. Und nun wirst du ärgerlich, wenn dieser Mensch sich nicht in einem Tag bekehren will. Du sagst, oh Herr, verzeih mir, vergib mir, dass es 10 Jahre gedauert hat bei mir. Ja, 10 Jahre. Und wie sagt ihr Mann? Sag ihnen vom Herrn. Und er rief heute an, sagt, ich hab's gemacht. Er sagt, bei einem AIDS-Kranken Sterbende habe ich ihn gefragt, kennst du den Herrn Jesus? Er sagt, nein, den kenne ich nicht. Weißt du nicht, wer der ist? Nein, meine Mutter war eine Hexe. Vom Christentum weiß ich nichts. Er sagt, dann hat er ihnen erklärt, wer Jesus ist, woher er kam, dass er für ihn gestorben ist, dass er sich ihm ergeben sollte, er kann auch sein Leben bereinigen. Oh, sagte, ich bin mein ganzes Leben ein Säufer gewesen. Und dann automatisch wird man ja auch ein Hure. Er sagt, wenn Jesus mir helfen kann, mache ich jetzt ein Gelübde. Nie werde ich wieder saufen, vor dem ich in die Kirche gegangen bin. Das ist mein Gelübde. Wenn Jesus mir hilft, vor dem ich saufe, gehe ich in die Kirche. Er weiß nichts vom Evangelium. Kennt auch den Herrn Jesus noch nicht. Aber es ist ein guter Entschluss, nicht? Vor dem man säuft, geht in die Kirche. Nun, einige wissen vom Christentum, die machen es aber genauso. Aber vielleicht schicken sie nur die Frau in die Kirche und die Kinder. Und sie saufen denn. Und dann hat ein Mitarbeiter mit dem gesprochen und der sagt, der hat sich ergeben. Er hat ausgepackt, sein Leben bereinigt. Er sagt, es war wunderbar. Es ist wunderbar, wenn ein Mensch Frieden macht mit Gott. Aber der Herr Jesus, nun haben wir schon etwas von ihm gesehen, durch ein dunkles Glas nur. Weil die ihn sahen, waren erschrocken und der Johannes konnte nicht sitzen bleiben und nicht stehen bleiben. Der fiel nieder wie ein Tote, als er ihn sah. Diese Füße, die glühen wie im Ofen. Mit diesen Füßen geht Jesus unter uns in diesen Tagen. So sieht er aus, wenn er unter den Seinen ist, in den Gemeinden, um zu richten, zu strafen, zu züchtigen. Davon hört man nichts in dieses globales Evangelium. Jesus ist Liebe. Gott sei Dank, dass er Liebe ist. Aber oft haben wir keinen Verstand, wissen nicht, was Liebe ist. Habe ich euch gesagt von dem Mann? Oder habe ich es den Jugendlichen gesagt? Habe das schon hier erzählt. Es war in einer Kirche, war noch Abendsgottesdienst. In vielen Kirchen gibt es jetzt nicht mehr Abendgottesdienst. Die Zeit muss man fürs Fernsehen gebrauchen. Gut, der Pastor ging auf die Kanzel, ganz langsam, sagt, liebe Gemeinde, wir haben einen Freund hier unter uns, einen älteren Freund. Der ist auch ein Verkündiger des Evangeliums. Wir kennen uns schon viele Jahre und ist mir von größtem Wert. Ich möchte Ihnen nun die Gelegenheit geben, euch zu begrüßen und dann auch euch mitzuteilen, was auf seinem Herzen ist. Der Ältere, dann ging er zurück, hat sich auf seinen Stuhl gesetzt und der ältere Mann kam. Und dann sagte der ältere Mann, ich möchte euch erzählen von einem Erlebnis, das ein Vater hatte mit seinem Sohn und dem Freund seines Sohnes. Der Vater war Matrose, alte Matrose. Der ging mit seinem Sohn und dem Freund des Sohnes auf hohe See mit ihrem Boot. Plötzlich unerwartet kam ein gewaltiger Sturm von hinten, sodass sie nicht zurück konnten ans Ufer. Die Wellen Meter hoch. Und dann schlug das Boot um. Es war nach Sonnenuntergang. So etwas konnten sie noch sehen. Er sah die zwei Buben hinweggerissen von den Wellen. Kam die Welle über sie, dann tauchten sie wieder hoch. Aber er konnte zurück als erfahrener Seemann ein Boot halten, das war noch umgekippt. Er griff den Seil, Lifeline, Lebensseil, und dann musste er blitzartig entschließen, wen von diesen beiden Jungs werfe ich diesen Seil? Dann sagte er sich, mein Sohn kennt den Herrn Jesus, ist Christ. Aber sein Freund ist nicht Christ. Ich werfe Liebe den Seil zu dem gottlosen Jungen, dem gottlosen Burschen. Weil wenn der es säuft, fällt er gleich in die Hölle. Die ewige Verdammnis. Aber im Herzen geschah etwas. Aber er musste schnell handeln. Einer von beiden konnte nur gerettet werden. Und dann entschied er, ich rette den Gottlosen, mein Sohn, der stirbt und geht zum Himmel. Also daran zweifle ich nicht. Er sagt, Sohn, ich hab dich lieb. Und warf den Seil zu dem anderen. Und der ergriff den Seil und dann zog er ihn bis zu sich und rettete sein Leben. Aber sein Sohn verschwand bis zum heutigen Tage. Haben sie die Leiche noch nicht wiedergefunden. Sagt, Freunde, so hat Gott uns geliebt. Seinen einzigen Sohn hat er für uns in den Tod gegeben, so dass du Gottlose und ich Gottlose gerettet werden. Also hat Gott uns geliebt, dass er seinen Eingeborenen, seinen einzigen Sohn für uns gab. Und dieser Matrose hatte auch nur einen Sohn. Und den hat er gegeben, sodass der Gottlose weiterleben konnte. Da waren zwei junge Burschen im Gottesdienst, die schauten ihn an, als ob ihre Augen an ihn geklebt waren. Und dann setzt er sich. Er sagt, ergreife diesen Seil des Evangeliums, den Gott zu uns wirft durch sein Heiligwort. Und dadurch können wir gerettet werden, weil Jesus für uns starb. Und dann stand der junge Prediger auf, ging wie ein alter Mann, und sagte noch ein paar Worte, machte eine Einladung. Wer den Seil greifen wollte, wer noch kommen wollte nach vorn, keine kam. Keine wurde bewegt dadurch. Das galt, berührte sie nicht. Gleich nach dem Gottesdienst, das geschlossen war, kamen diese zwei Burschen zu ihm. Also eigentlich, das ist nicht realistisch. Das ist eigentlich nicht recht. Warum hat der Vater den Seil nicht in die Richtung seines Sohnes geworfen, aber zu diesem gottlosen Mann? Das können wir nicht verstehen und heißen das nicht recht. Er sagt, ja, ihr jungen Männer, ihr habt einen sehr guten Punkt. So kann man denken. Er sagt aber, ich möchte euch sagen, der alte Mann, der seinen Sohn in den Tod gab, das bin ich. Das war mein Sohn. Der gottlose Bursche, das ist euer Pfarrer jetzt. Menschen reden von Liebe und wissen gar nicht, was Liebe ist. Mit den Worten Luthers muss man sagen, sie verstehen so viel wieder von der Harfe wie ein Esel, ein Donkey. Liebe, Liebe, was ist Liebe? Redest von Liebe? Und steinigst deine Mitbrüder, schreibst sogar böse, lügenhafte Sachen über sie und frommes Wortenspiel, Liebe, Liebe, Liebe. Wenn du von Liebe redest, dann praktiziere sie doch. Und höre auf, den Elohim zu hassen und verfolgen und meinst du, tust Gott ein Dienst. Liebe, weißt du, was Liebe bedeutet? Wenn du das wüsstest, würdest du dein Maul halten und aufhören zu lügen. Aber der alte Mann, der wusste, was Liebe ist. Er sagt, ihr jungen Männer, der Vater war ich. Und das war mein Sohn, den ich liebte. Ich habe ihn zugerufen, Junge, ich liebe dich. Aber dieser fährt in die Hölle. Der muss gerettet werden. Und er sagt, das ist nur ein schwaches Bild von der großen Liebe Gottes, mit der er uns geliebt hat. Dann wird man erfasst von der Liebe. Dann wird man davon ergriffen. Und dann wird das Leben dadurch verändert. Ja, aber ist das Liebe, dass Jesus mit glühenden Füßen, rotglühend, unter den Christen wandelt, in seinen Gemeinden? Ja, das ist ein Beweis der Liebe. Wieso? Darf ich das aus der Bibel lesen? Eigentlich sollte ich euch gar nicht sagen, wo ich jetzt lese. Jeder Christ sollte das auswendig wissen. Aber für die, die Bibel haben, die mit Staub bedeckt sind, Hebräer 12, Vers 5 bis zum 10. Vers. Und habt bereits vergessen des Trostes, der zu euch redet als zu den Kindern. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn welchen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und es stäubt einen jeglichen Sohn, den er aufnimmt. So ihr die Züchtigung erduldet, so erbietet sich euch Gott als Kindern. Denn wo ist dein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, welche sie alle sind teilhaftig geworden, so seid ihr Bastarde und nicht Kinder. Bastarde, das sind uneheliche Kinder, die in dem Busch geboren werden und erzeugt werden. Wenn ihr ohne Züchtigung seid und die Glut dieser Füße, die aus dem Ofen kommen, nicht kennt, muss einer sich fragen, ob er nicht ein uneheliches Kind ist, ein Bastard. Und so, wir haben unsere leiblichen Väter zu Züchtigern gehabt und sie gescheut. Sollten wir denn nicht viel mehr untertan sein dem Vater der Geiste, dass wir leben? Denn jene haben uns gezüchtigt, wenn Tage nach ihrem Dünken, wenig Tage nach ihrem Dünken, dieser aber zu Nutz, auf dass wir seine Heiligung erlangen. Dafür gelten diese feurigen Füße, dass wir gezüchtigt werden, dass wir teilhaftig werden. Seine Heiligung, dass wir die erlangen, können wir nun verstehen, dass der Herr Jesus, wenn er unter den Seinen ist, auf eine Glut geht, die mit der Sünde abrechnet. Gemeinde Gottes, wenn ihr das nicht kennt, seid ihr keine Gemeinde Gottes. Dann muss das Sündigen aufhören. Und die Sünde sollen ihr böses Werk nicht in der Gemeinde treiben. Darum sagt diese, der glühende Füße hat. Wenn jemand ein Christ genannt wird, ein Bruder, gerettet, da war ein Hure, unsittlich, ein Säufer, ein Dieb, mit dem sollen wir nicht einmal am Tische sitzen, mit dem sollen wir nicht essen. 1. Korinther 5. Der Paulus, der kannte etwas von diesen Füßen. Er sagt, damit sage ich nicht, dass ihr nicht mit den Ungläubigen Gemeinschaft haben sollt. Dann müsstet ihr aus der Welt. Mit den Ungläubigen könnt ihr essen. Aber wenn einer sich Christ nennt und wiedergeboren und mit dem Chor singt und mit euch auf der Kirchenbank sitzt und sich zu euch bekennt und sagt, er ist gerettet und sündigt, darfst du nicht einmal essen. Das sind glühende Füße, sodass er gestraft wird und zur Einsicht kommt. Leider gibt es so viele Punkte, ich kann nicht so viel ausbreiten. Ich rühre nur den Saum des Kleides an. Dann hörte ich eine Stimme. Wie großes Wasserrauschen. Wir wissen, dass eine Stimme eine sanfte Stimme ist, jetzt in dieser Zeit. Aber eines Tages wird es eine große, gewaltige Stimme sein. Wie großes Wasserrauschen. Im 10. Vers dieses Kapitels sagt es, seine Stimme war wie die Stimme einer Posaune. Aber jetzt ist es nicht mehr eine Posaune, sondern wie das große Rauschen. Heute kann Gott sanft zu dir reden. Morgen kann es eine Posaune sein. Übermorgen wie gewaltiges, großes Wasserrauschen. Der Johannes war auf Patmos, eine steinige Insel, umgeben von Meer. Ein heißer Ort. Wenn das Meer wütet und die Wellen hochgehen, können höher als dieses Zelt, dann schlagen sie und krachen sie gegen die Felsen. Und das ist ein großes Rauschen. Neulich war ein großer Sturm bei uns in Südafrika und einige waren am Ozean. Und die Wellen waren Meter hoch, dass sie fast am Ufer bis zu den Häusern kamen. Da sind einige Wohnungen ganz nah am Ufer und einige konnten nicht schlafen. Die hatten Angst, dass die Wellen, die knallten wie eine Peitsche. Wir hatten denn Angst, dass die Häuser weggewaschen werden. Hier wird seine Stimme beschrieben wie großes Wasserrauschen, wie Meereswogen und Meereswellen krachen gegen die Felsen Patmos im Sturm. Das ist die Stimme des ewigen Gottes, die auch du mal hören wirst, Freund oder Feind. Da musst du mitrechnen. Ich wäre ein Lügner, wenn ich dir dies nicht klar machen würde. Genauso wie wir in Hesekiel 43, Vers 2 lesen. Siehe die Herrlichkeit des Gottes Israels, kam von morgen und brauste, wie ein großes Wasser braust. Heute sitzt du, gehst unbekehrt in den Dienst, gehst unbekehrt raus, kommst mit deinen Sünden rein und gehst mit den Sünden raus. Gott wird dich noch am Halse fassen. Der Lebendige wird dich noch erwürgen. Bestocke weiter dein Herz. Wir haben eine liebe Schwester bei uns, die Gott reichlich segnet, seine Zulu-Frau. Mit deprimierten, depressiven, besessenen Menschen ist sie einzig eine Gabe, die Gott ihr gegeben hat. Aber die arbeitet so viel aus Tag und Nacht beim in der Seelsorge, dass wir schon oft Angst haben, dass sie sterben würde. Sie sagte aber mir, am Tag unseres Abfluges, 3 Wochen bin ich jetzt nicht krank gewesen. Ich sage, ja, wir danken Gott dafür. Aber du musst auch Pause machen, Ruhe haben. Aber die Menschen gehen zu ihr, weil sie bei ihr geholfen werden. Ich habe schon sogar einigen Europäern gesagt, du, hör mal auf mit deinem immer Anrufen und Reden. Komm nach Afrika, da ist eine, die kann stundenlang sitzen und zuhören. Die hat Geduld, wie wenige haben. Die kann tagelang sitzen und hören, was du zu sagen hast. Leider habe ich die Zeit nicht. Aber neulich hat sie was Gutes gemacht. Wenn Menschen für gebetet werden, dann kommen sie in Strömen. Oft, dass man lange Schlangen hat, wollen für gebetet werden. Und dann sagte sie, Menschen, wart ihr alle in der Seelsorge? Jakobus sagt, wenn jemand krank ist, bekennt eure Sünde einer dem anderen, und dann betet für ein anderes. Und Paulus sagt zu Timotheus, bete nicht zu schnell über die Menschen, so dass du nicht teilhaftig wirst ihrer Sünden. Einige gehen und beten mit Handauflegen über alle. Die das machen, beobachtet sie, sind seltsame Kreaturen. Wenn man sie anschaut. Und dann kam dieser Yunus und sagt, Brüder, Schwestern, die Menschen werden jetzt hier gebetet. Habt ihr euer Leben bereinigt? Alle Sünden bekannt. Die Teufel können ausfahren von einigen und sie fahren in euch, die ihr nur halbe Sache macht. Einige rannten wie die Hasen. Das ist wunderschön. Ja. Mit Gott soll man nicht spielen. Gib dem Teufel keinen Raum. Und wenn du deine Sünden nicht bereinigst, ist eine Öffnung für den Satan. In Südafrika ist ein reformierter Pfarrer. Bekam einen Anruf, von der Krankenschwester, kommen Sie so schnell wie möglich. Wir haben einen kranken Mann hier, der stirbt. Er hat aber keinen Frieden. Keinen Frieden. Er sagt, liebe Frau, hier ist ein gewaltiger Sturm. Wir hatten auch tatsächlich in diesen Tagen einen Sturm. Es hat geregnet bei uns. Haben uns aber gefreut für den Regen. Es ist ja Winter. Und er sagt, es schneit in der Freistadt und auf den Drakensbergen, da kann es auch schneien. An einigen Orten war der Schnee 1,5 Meter hoch. Da sagt der Pfarrer, es schneit hier und eisig kalt, Glatteis. Und in Südafrika haben wir keine Rede, Reifen für Glatteis. Sie sagt, ich bange um sein Leben und hat keinen Frieden. Er sagt, Frau, ich bin gerade beschäftigt, mich vorzubereiten für die Predigt morgen, aber ich werde es wagen. Als er zum Auto ging, die Tür öffnete, konnte er sie fast nicht schließen. So stark war der Wind, der Sturm. Musste mit aller Kraft die Tür zuschlagen. Dann schneite es. Er fuhr und er sagt, vielleicht werde ich in 2 Stunden da sein. Unterwegs bekam es mit der Angst, aber er tat was Gutes. Er begann, einen Chorus zu singen. Könnt ihr Männer machen? Nicht schlecht. Sogar der Herr Jesus, als er mit seinen Jüngern das Abendmahl feierte, als sie aufstanden, haben sie gesungen. Und das ist gut, geistliche Lieder zu singen. Dann hat er sich Mut eingesprochen, sich gestärkt, durch die geistlichen Lieder zu singen. Und er betete und sagte, Herr, schenke das Gelingen, dass ich zum Spital komme. Und der Herr schenkte sie. Nach 2 Stunden war er dort. Die Krankenschwester stand schon bei der Tür, nahm ihn in Empfang und führte ihn zu diesem Kranken. Sein Vorname ist Tom. Und er sagte, der reformierte Pfarrer, ich konnte den Tod lesen in seinem Gesicht. Er kniete sich gleich nieder am Bett und betete. Nach dem Gebet stand er auf, sagte, Tom, hast du irgendwas auf dem Herzen? Möchtest du irgendetwas sagen, bekennen? Möchtest du auspacken? Nein, da ist gar nichts. Er war ein professioneller Säufer. Gut gesagt. Und hatte zu viel gesoffen und die Nieren und die Leber hatte nun eingegeben. Das ist da nichts. Nein, er konnte kein geistliches Gespräch mit diesem Mann haben. Seltsam. Aber wenn er vom Wind, vom Wetter, vom Schnee, vom Regen sprach, dann ging die Klappe auf. Aber von Sünde in seinem Leben war da nichts. Und er sagte, Tom, jetzt muss ich nach Haus. Marmakios sagt recht mit Gott. Bringe dein Leben in Ordnung mit Gott. Und bekenne deine Sünden. Und als er auf Wiedersehen sagte, sagte der Mann, nein, du kannst nicht gehen. Ich muss das tun, was du mir gesagt hast. Er sagt, es ist aber wie ein Felsen. Ich kann dieses nicht aussprechen. Ich habe eine Sünde, die kann ich nicht aussprechen. Es ist zu schwer, zu groß. 32 Jahre, 11 Monate und 2 Tage her. Zurück habe ich diese Sünde begangen. Und der Prediger, der Pfarrer, der stand einfach und hatte Zeit. Sagt, das liegt bei dir. Da sagte du, vor 32 Jahren, 11 Monate und 2 Tage, 2 Tage vor Weihnachten ging ich zur Arbeit. Ich hatte gerade meinen Lohn bekommen, Monatslohn. Und dann habe ich Alkohol gekauft und gesoffen. Und ihr Säufer oder Anständigen gemäßigten Trinken? Wisst, wenn ihr mit einem dicken Kopf morgens aufwacht, dann sagen die Säufer in Südafrika, musst du ein Haar des Hundes nehmen, der dich gebissen hat. Das benimmt, nimm mal noch ein, was sagt man, was ist ein Tod? Ein, findet ihr keine Trinke? Wenn man ein, was sagt man, was ist ein Tod? Wie bitte? Schnaps, wenn man so ein bisschen Schnaps trinkt. Musst du das tun, dann kommst du wieder zurecht, weil der Hund dich letzte Nacht gebissen hat. Dann ziehst du ein Haar heraus und dann kommst du recht. Den nächsten Morgen wollte dann ein Schnaps und da wurden es ein paar, mehrere. Und dann, besoffen, ging er zur Arbeit. Und dann sagte sein Chef, du, da ist heute keine bei der Eisenbahn, wo der Weg über die Eisenbahn geht. Geh dorthin und stell das Schild dahin. Stopp oder go, rein. Fahre. Und denn in seinem besoffenen Zustand konnte sich wenigstens stützen an diesem Schild, aber nicht gut lesen. Und dann kam ein Auto und anstatt Stopp hat er gesagt, go, fahre. Und der Mann ist gekommen, sah das Schild, kannst fahren, und stieß in den Zug hinein. Ein Mann, seine Frau und zwei Töchter waren momentan tot. Der Fahrer war still einige Zeit lang. Sagt, komm, ich vergib dir. Was, warum vergibst du mir? Ich bekenne dieses doch Gott. Er sagt, komm, ich vergib dir. Und ich weiß, Gott vergibt dir auch. Dieser Mann, das war mein Vater. Die Frau, das war meine Mutter. Die zwei Töchter waren meine einzigen Schwestern. Aber Tom, ich vergib dir. Ich weiß, Gott vergibt dir auch. Und dann starb dieser Mann selig. Gerade diese Prediger musste kommen. Und Gott sei Dank hat es gewagt, auch in den Sturm. Tom, bringe dein Leben in Ordnung. Bekenn deine Sünde. Ja, Dominik, 32 Jahre, 11 Monate, 2 Tage her. Ich hab's verschwiegen. Ich hab gesagt, ich stehe ins Grab mit diesem. Aber ich kann nicht in Frieden sterben. Gott sei Dank, dass es dann und wann noch echte Knechte Gottes gibt. Die wissen, wie man Frieden mit Gott macht und nicht mit dem Christentum spielen. Seine Stimme brauste wie ein großes Wasser braust. Möge Gott dir schenken, dass du dieser Stimme nicht begegnen wirst in deinem sündhaftigen Zustand. Das wird der Beginn der Hölle für dich sein. Diese Stimme ist ein Beweis, dass Jesus Christus der souveräne Gott ist. der Oberste, der Höchste, der göttlichen Kraft. Er ist die höchste Autorität. Die Stimme wird eines Tages erschallen und alle Toten in den Gräben werden erwachen. Die in Christus entschlafen sind und die Gottlosen und die von den Haien gefressen sind im Meer, die werden aus dem Meer kommen und die zu Schutt und Erde geworden sind, werden auferstehen. Du kannst vor der Stimme Gottes nicht entfliehen. Die wird dich einholen. Eines Tages. Gesegnet, wenn sie dich heute erreicht und du dich beugst. Alle, die in den Gräben sind, kannst dir das Leben nehmen. Die werden seine Stimme hören. Gesegnet aber, der sie heute Abend hört. Und nicht in der Zukunft. Wenn Christus spricht, muss die Gemeinde hören. Vom Kleinsten bis zum Großen. Jeder in der Gemeinde, der muss hören. Bei der Verklärung, als Mose und Elia vom Himmel herabkamen und mit Jesus sprachen über seine Kreuzigung, Mose, der das Gesetz repräsentiert, Elia, die Propheten, und Jesus, der des Gesetzes Erfüllung ist und die Erfüllung der Propheten, die sprachen mit ihnen über seine Kreuzigung. Da hörten sie eine Stimme vom Himmel. Dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Das ist Gottes Gebot an dich. Den sollst du hören, ob du jung oder alt bist. Einen Mann haben willst oder keinen, spielt keine Rolle. Er ist Gott. Und in dieser globalen Zeit, wo alle Religionen das Gleiche sind, rachte Herr Jesus weit über die anderen Götzen, die keine Götter sind, und gebietet alle Völker. Und Jesus Gott sagt, den sollt ihr hören. Wir hatten Jugendversammlung in Südafrika. Das Thema war, den sollt ihr hören. Nicht Fernsehen, nicht Radio, nicht Zeitungen, nicht die Meinung der Welt, der modernen Christenheit. Den, dessen Stimme rauschen wie die mächtigen Wogen großes Wassers. Den sollt ihr hören. In Hebräer 1, Vers 1 bis 2 heißt es, Gott hat vor Zeiten manchmal und in mancherlei Weise geredet zu den Vätern, durch die Propheten. Und nun, in den letzten Tagen, redet er zu uns durch den Sohn. Ihr Lieben, ohne Ausnahme heute Abend, hat Gott schon zu dir geredet durch den Sohn? Hat der Sohn schon zu dir geredet? Jesus redet zu uns heute und jetzt. Direkt durch die Heilige Geist inspirierte Bibel, durch die Heilige Schrift redet er zu dir jetzt. Und am Tage des Gerichts wird er dich erinnern an diesen Dienst. Nun gehen wir fort. Er hatte 7 Sterne in seiner Hand. Vers 20 heißt es, das Geheimnis dieser Sterne in seiner rechten Hand sind die 7 Engel, der Gemeinden. Oder besser gesagt, die sieben Gesandten. Die sieben Prediger, Pastoren, Frauen, die Leitung haben der sieben Gemeinden. Jesus ist das Haupt der Gemeinden. Und das Haupt seines Leibes, welche die Gemeinde Gottes ist. Er ist der Herr in seinem Reich. Das Reich, das sein Vater ihm gegeben hat. Das Reich seines Sohnes. Und darum hat er die sieben Leiter der Gemeinden, die Engel in seiner Hand. Sind ihr Prediger? Sind ihr Älteste? Sind ihr Pastoren, Pfarrer? Gott nennt euch Engel. Das ist ein Botschafter, ein Gesandter, jemand, den er sendet mit einer Botschaft. Sieben Sterne hat er in seiner Hand. Der geistliche Leiter einer Gemeinde nennt Gott im Himmel, der Herr Jesus, Stern. Wisst ihr, was Sterne sind? Ich rede nun nicht von den Sternen da. Es gibt ja Sterne am Himmel. Ihr wisst ja, was die Griechen sagen. Fragt den Peniegle. Die sagen, Mann ohne Bauch ist wie Himmel ohne Sterne. Freut euch Frauen, wenn eure Männer große Bäuche haben. Von den Sternen rede ich nicht. Aber ihr wisst ja, was ein Star ist. Ein Stern, ein Sport oder Schönheitsstern. She's a star. Er ist ein Stern. Die Verkündiger des Evangeliums sollen Sterne sein. Leuchten wie die Sterne. Eine hohe Position, ein himmlischer Stern. Denn wir sind ja doch nur Sünde. Kannst doch nicht mehr von uns erwarten. Gott erwartet nicht, dass du ein Hure unter den Huren bist. Ein Raucher unter den Rauchenden. Ein Afterreden. So wie die anderen Afterreden. Nein. Du sollst ein anderer sein, ein Stern, ein Engel Gottes sollst du sein, dass Christus durch dich zu ihnen redet. Dass du ein Instrument Gottes bist, hört ihr Ältesten, das sollt ihr sein. Prediger, Pastoren, Evangelisten sind Instrumente durch die Christus, das Haupt der Gemeinde, wirken kann. Darum ist der Standard eines Verkündigers des Evangeliums so hoch. Und die Bibel sagen, wir werden schlimmer gerichtet werden als die anderen. Hast noch etwas Zeit oder bist du schon müde? Es ist erst 9:07, nicht? Etwas über 1,5 Stunden. Sehr kurz, wenn man vom Fernseher sitzt. Wer seine Bibel hat, der schlage mal auf, 1. Timotheus 3. Um etwas von den Sternen, von den Engeln der Gemeinde zu hören. 1. Timotheus 3. Vers 1 bis 7. Das ist gewisslich wahr. So jemand ein Bischofamt begehrt, der begehrt ein köstlich Werk. Es soll aber ein Bischof unsträflich sein. Bischof auf Deutsch heißt Hirte. Eines Weibes Mann. Was bedeutet das? Dass er eine Frau haben muss. Oder könnte es vielleicht bedeuten, dass er nur eine haben muss? Was denkst du? Nüchtern? Mäßig? Sittig? Gastfrei? Lehrhaft? Nicht ein Feinsäufer? Nicht raufen? Nicht unehrliche Hantierung treiben, sondern gelinde, nicht zänkisch, nicht geizig, der seinem eigenen Hause wohl vorstehe, der gehorsame Kinder habe mit aller Ehrbarkeit. Was? Soll ich das wiederholen? Der seinem eigenen Haus gut vorstehe, der weiß, wie mit der Frau umzugehen, der gehorsame Kinder hat, der gehorsame Kinder hat. Wir wollen alle predigen. Sie sagten mir in Russland, als sie verfolgt waren, da waren da wenige Prediger. Sie wussten, das geht am Kragen. Aber heute haben sie zu viele, jeder will ein Leiter der Gemeinde sein. Eine Bedingung, er soll gehorsame Kinder haben, mit aller Ehrbarkeit. So aber jemand seinem eigenen Hause nicht weiß vorzustehen, wie wird er die Gemeinde Gottes versorgen? Nicht ein Neuling, der sich gerade bekehrt hat, auf dass er sich nicht aufblase und ins Urteil des Lästeres falle, dass er nicht stolz wird. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, auf dass er nicht falle dem Lästerer in Schmack und Strick. Kann man das verstehen? Oder ist das Altdeutsch von Luther übersetzt? Vielleicht versteht man das nicht mehr. Also, wenn ihr es nicht verstanden habt, geht zurück. Hast wohl eine Bibel in der Karawane und, oder im, im Haus. Wenn du keine hast, leih eine und lese betend 1. Timotheus 3, 1 bis 7. Ein Professor in Pretoria an der Theologischen Fakultät, der sagte den Studenten, wenn ihr jetzt Theologie studiert, mischen wir uns nicht ein mit eurem Leben. Damit haben wir nichts zu tun. Ihr könnt leben, wie ihr wollt. Bei uns geht es nur um das Studium. Sind wir zur Satanschule geworden? Steht die Welt auf den Kopf mit der Bibel in der Hand. Und ihr erduldet es, wenn solche Menschen eure Seelsorge seid und eure Pfarrer. Titus 1, Vers 5 bis 9. Der Halben ließ ich dich in Kreta, dass du solltest vollends ausrichten, was ich gelassen habe, und besetzen die Städte hin und her mit Ältesten, wie ich dir befohlen habe. Wo eine ist, untadelig, eines Weibes Mann, der gläubige Kinder hat, nicht berüchtigt, dass sie schwelge und ungehorsam sind, die Kinder. Denn ein Bischof soll untadelig sein als ein Haushalter Gottes, nicht eigensinnig, nicht zornig, nicht ein Weinsäufe, nicht raufen, nicht unehrliche Hantierung treiben, sondern gastfrei, gütig, süchtig, gerecht, heilig und keusch. Und haltend ob den Wort, das gewiss ist und lehrhaft, auf das er mächtig sei zu ermahnen durch die heilsame Lehre und zu strafen die Widerspreche. Kannst auch lesen, nimm das mit. Titus 1, 5 bis 9 sagt deine Frau, sie soll mal etwas schweigen. Du willst übers Wort Gottes und der Heilige Schrift nachsinnen und sehen, ob du fähig bist, solch ein Amt zu führen. Du sollst ein Stern sein, ein Gesandte. Du hast gehört, was das bedeutet. Aus seinem Munde, Vers 16, ging kein zweischneidiges, scharfes Schwert. Ein zweischneidiges, scharfes Schwert geht aus seinem Munde. Er sagt, wir sollen uns nicht selber rächen. Er wird das tun. Er wird für uns reden, Gott sei Dank. Er wird mit unseren Freunden und Feinden abrechnen, die Lügen verbreiten, Uneinigkeit sehen, Spaltungen hervorrufen, Gottes Kinder verletzen. Damit rechtfertigen sie sich nicht. Sie zeigen nur Himmel und Hölle, welch Geisteskinder sie sind. Wer Lügen verbreitet, ist ein Kind des Satans. Denn er ist der Lügner, der Vater der Lüge und der Vater der Lügner. Jesus wird für uns streiten, wenn wir mit ihm verbunden sind. Und er wird seine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle wird es nicht gelingen, den Christus zu stoppen. Sie können den Christus, das Haupt seiner Gemeinde, nicht stoppen, seine Kirche zu bauen, seine Gemeinde zu bauen, mit all ihren Lügen. Ein scharfes, zweischneidiges Schwert aus seinem Mund. Lieber Freund, bringe dein Leben in Ordnung. Was falsch ist, bring das zurecht. Der letzte Punkt, sein Angesicht wird leuchten wie die helle Sonne oder leuchtete wie die Sonne, wenn sie scheint in ihrer Macht. Und wenn du blind bist und sie nicht sehen kannst, wirst du sie doch fühlen. Und Licht bringt Sachen ans Licht. Und je heller das Licht ist, desto mehr kommt ans Licht. Aber die Kinder Gottes freuen sich, denn sie sind Kinder des Lichts. Gottes Licht, in ihm ist keine Finsternis. Und wenn wir im Lichte wandeln, so wie er im Lichte ist, haben wir Gemeinschaft miteinander, mit ihm, mit der Dreieinigkeit und miteinander, untereinander. Und dann reinigt das Blut Jesu Christi uns von allen Sünden. wie wunderbar. Das ist ein kleiner Teil von der Offenbarung Jesu Christi, wie er sich den Johannes offenbart hat. Er sagt, schreibt es nieder, dass alle das lesen, hören und halten. Lasst uns beten, wir stehen dazu auf. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du bereit warst, für uns in den Tod zu geben, uns zu erkaufen mit deinem teuren Blut, nicht mit Silber und Gold. Wir danken dir, himmlischer Vater, dass du uns so geliebt hast, dass du uns den Seil des Lebens zugeworfen hast und dein Sohn, den du lieb hattest und lieb hast, unseretwegen in den Tod gehen lassen hast. Wir danken dir, dass du dich nun erwiesen hast als der Auferstandene, der erhöhte Herr, so wie du heute bist. O wir, Herr, wer sich dir den Rücken kehrt, bei dem wird es am Tage des Gerichts keine Gnade mehr geben. Wir danken dir auch, dass du uns dich erwiesen hast als der, der du bist, wenn du unter uns wohnst und unter uns wandelst. Wir zu deinem Leib und seine Gemeinde gehören. Du, unser Haupt, wie du aussiehst und was du uns von uns erwartest und welch Menschen wir sein sollen. Und der Standard unseres Lebens, wie der sein soll, sodass wir einst uns nicht zu schämen haben, wenn wir vor dein heiligen Thron erscheinen müssen. Mögen wir fehlerlos, fleckenlos, ohne Runzel, untadelig vor dein heilig Angesicht erscheinen. Und möge der Rest unseres Lebens also sein. Und lass dein heilig Wort, das wir nun gelesen haben, gehört haben, halten. Lass uns nicht nur Hörende sein, sondern die dein Wort halten, zu deiner Ehre und zur Seligkeit unserer Seelen. Amen.